Okay, also super Gratulation, das ist eine der wenigen Gruppen, die es geschafft hat. Dieses Spiel wird regelmäßig gespielt in so Konflikttransformationszentren oder so. Und ganz viele Gruppen schaffen es nicht, das zu bemerken, dass die eine die Schale wollen und die andere das Fruchtfleisch. Das heißt, die schlagen sich schon die Köpfe ein, weil sie alle, es gibt halt nur, das habt ihr jetzt ehrlich gesagt, es gab genauso viele Orangen, wie halt jeder genau gebraucht hat. Das heißt, meistens entsteht eine Situation, wo sozusagen offizieller Konflikt, also ganz offensichtlich, wir brauchen das, und lustig, das haben jetzt auch alle nicht erzählt, die sind alle total lebensbedrohlich gefährdet, ja? die Touristen hier. Ja? Die gehen eigentlich gerade der Planet zugrunde und alle sterben. Demnächst, ja, wenn nicht demnächst sofort genau diese Menge an Orangen herangeschafft wird. Und unter diesem Stress vergessen die Leute oft dann diese kleinen Details, wie ob man jetzt die Schale oder das Fruchtfleisch braucht, haben im Kopf, wir brauchen die Orangen, und zwar uns stirbt dieser ganze Planet und schnell und Dings, ja, und viele Dinge, eskaliert dann total der Konflikt und niemand bemerkt mehr, dass es eigentlich eine total gute Lösung für alle gäbe, die in diesem Fall glücklicherweise gefunden worden ist, ne, weil sogar ihr kriegt auch das, was sie haben wollen. Ne? Und die beiden Planeten kriegen auch und alles sind gerettet und alles ist gut. Wozu dient jetzt dieses Beispiel? Also erstens ist es lustig, ja, aber zweitens, es hat auch irgendeinen inhaltlichen Sinn. Der ungefähr in dieser Botschaft liegt, also in dem, was ich jetzt da gerade erzählt habe, was bei den meisten Konflikten, also wenn man dieses Spiel spielt, passiert das meistens eher so, dass die Leute nicht so genau hinschauen und auch nicht genau hören, was die anderen eigentlich wollen. Und dass dann ein unlösbar scheinender Konflikt ganz furchtbar eskaliert. So, alle fühlen sich selber total im Recht, weil sie haben sie auch ganz wichtig und Dings und so. Und da gibt es eine Grundannahme dahinter, dass das häufig bei Konflikten so ist. Nämlich, wir haben das Gefühl, eben es gäbe einen Konflikt. Was tatsächlich im Konflikt steht, sind die Lösungsstrategien. Die Leute haben nicht ihre eigentlichen Bedürfnisse. Also ich brauche irgendwas, zum Beispiel ich habe Hunger, da gibt es noch ein Stück Kuchen am Buffet. Ja, meine Lösung ist, ich esse jetzt dieses Stück Kuchen. Dann kommt eine zweite Person, hat auch Hunger, sieht auch dieses Stück Kuchen. Konflikt. Ja. Entweder kriege ich es oder sie, oder wir kriegen beide nur die Hälfte, obwohl wir doch viel mehr Hunger haben. Und ich empfinde es als einen Konflikt mit dieser Person. Ja. Tatsächlich sind unsere Bedürfnisse aber überhaupt nicht in Konflikt, weil dass ich Hunger habe und dass sie Hunger hat, das steht ja nicht im Widerspruch und auch in sonst überhaupt nichts, sondern das sind einfach nur zwei Menschen mit jeweils einem Bedürfnis. Wo der Konflikt entsteht, ist, dass unsere Lösungsstrategien sich überschneiden. Wir haben halt beide das gleiche Stück Kuchen im Auge. De facto gäbe es aber ganz viele unterschiedliche Arten, das zu lösen. Ich könnte ja auch einen Apfel essen oder rübergehen und...
Ja, wenn man von einer Ressourcenknappheit ausgeht, dann ist der Konflikt aber schon da. Von jetzt, weiß ich nicht, streiten wir uns halt um Kohl.
Genau. Ja? Gutes Beispiel. Also das mit den Orangen ist auch ein gutes Beispiel, weil da gibt es auch eine begrenzte Menge Orangen. Und nur bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass es eigentlich eine ganz einfache Lösung gibt. Ne? Die erste Wahrnehmung ist meistens, ich brauche die Orange, du brauchst die Orange und es gibt nur eine. Rohöl wäre ja genauso ein Beispiel. Ne? Also erstens ist es keine Lösung, sich um das Rohöl zu prügeln. Ja? Also jetzt einen Krieg zu führen, erhöht die Menge an Rohöl nicht und hilft eigentlich überhaupt nicht weiter. Es gibt aber eine ganze Palette an Möglichkeiten, was man machen könnte, um eine erdölbasierte Gesellschaft auf ein anderes System zu stellen. Ja? Und wenn man das sowieso nicht tut, dann gibt es sowieso ein Problem. Und auch, also in dem Fall, das war jetzt sozusagen ein relativ flotter und einfacher Lösungsvorschlag, machen wir das stattdessen das. Ja? In vielen Fällen liegt jetzt nicht so die Lösung auf der Hand, wo ich sage, ha, jetzt habe ich es gemerkt, jetzt machen wir doch einfach das. Der wesentliche Schritt ist einmal überhaupt aufzumachen und diese Optionenvielfalt zu sehen. Es gibt nicht nur einen Lösungsweg. Oder der Schritt davor ist eigentlich noch zu unterscheiden zwischen Bedürfnis und Lösungsstrategie. Ja? Was ist das, was ich wirklich will? Und was ist jetzt meine Strategie, wie ich glaube, dass ich das bekomme? Weil meistens nehmen wir das als eins wahr. So, ich habe Hunger, ich brauche den Kuchen. Ja? Dass ich auch woanders hingehen könnte und was anderes essen, ist mir vielleicht in dem Moment, wo ich zu auf den Kuchen fixiert bin, nicht mehr bewusst. Oder das mit dem Erdöl. Warum brauchen wir Erdöl? Ja? Wir brauchen ja nicht Erdöl per se. Ja? Was wir wirklich wollen, ist ganz was anderes. wir wollen mal physisch überleben, wir wollen es schön haben, wir wollen was zu essen, wir wollen es warm haben, alles Mögliche. Ja? Und es ist derzeit halt so organisiert, dass ich, um das zu kriegen, Erdöl brauche. Aber mein eigentliches Bedürfnis ist nicht Erdöl, mein eigentliches Bedürfnis ist schön warm haben oder essen oder so irgendwas, ja? Oder glücklich sein. Ja? Und es gibt wahrscheinlich ganz viele Routen, die mich zu dem Glücklichsein hinführen oder zu dem schön warm haben. Wenn ich aber auf eine Route fixiert bin, dann entstehen Konflikte mit Leuten, die auch auf diese Route fixiert sind, wo sich das dann für beide nicht ausgeht. Und das ist ein sehr häufiges, also eine grundlegende Botschaft aus sehr vielen Kommunikations- und Konflikttransformationsprogrammen, diese Unterscheidung wieder einzuführen. Und es gilt mit Beispielen auf verschiedener Ebene. Also wir haben es jetzt quasi planetenhaft, also eher so aus dem, ich habe das Spiel übernommen von der University of Bradford, wo sie einen Master in Peace Studies haben und dort spielen sie das und da spielen, also da ist der Fokus halt eher auf so nationaler Ebene Krieg und wie kann man das verhindern, also so Großkonflikte. Ja. Letztes Jahr hat in meiner anderen Lehrveranstaltung eine von den Teilnehmerinnen dieses Spiel gebracht, als Beispiel, zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Ja. Und das eine will eigentlich was basteln und die Schale verwenden und das andere will sie essen. Ja. Also es ist genau das gleiche Beispiel, das halt auf der einzelnen Individuumsebene gebracht wurde, das Video, um genau das gleiche zu illustrieren. Gut. Das ist also eine interessante Idee. Unterscheiden zwischen eigentlichem Bedürfnis und Lösungsstrategie. Und sobald man diese Unterscheidung getroffen hat, fällt einem hoffentlich auch auf, dass es für dieses eine Bedürfnis, das weiter besteht, mehrere mögliche Lösungsstrategien gibt. Und dann kann ich, wenn die eine nicht geht, vielleicht die andere nehmen. Und sozusagen die anderen Personen, die da eben beteiligt sind, haben dann vielleicht auch eine und die sind sich dann nicht mehr im Weg. Gut, das war also diese tolle Idee. Die nächste Frage, die sich anschließt, ist natürlich immer noch, warum erzähle ich das jetzt hier? Also die Frage von vorhin eigentlich. Was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir hier machen? Und meine Antwort ist wieder eine ganz ähnliche. Ja? Es ist wieder so, Strafrecht ist halt irgendwo das letzte Mittel, das hinten im Nachhinein versucht, eine Gesellschaft zu reparieren, die vorher schon nicht funktioniert hat. Aber das, was wir eigentlich wollen, ist eine funktionierende Gesellschaft herstellen. Und die stellen wir auf viele verschiedene Arten her. Und das, was ich hier jetzt vorschlagen möchte, ist auch so als quasi gesellschaftliche Methode. Es gibt sowas wie Konflikttransformationstrainings. Ja, es gibt Kommunikation und es gibt bewusste Auseinandersetzung mit Kommunikation und man kann das üben. So, das ist eigentlich der Punkt, den ich rüberbringen will. Man kann das üben. Man kann das als einzelner Mensch üben und wir als Gesellschaft können uns auch bemühen, uns bewusster wieder auseinanderzusetzen. Es ist wieder auf dieser sehr weit gefassten Präventionsschiene, kann man sagen, oder auch eben funktionierende Gesellschaft etablieren Schiene. Ein bisschen ist das eh auch vorher schon vorgekommen, also mit diesen 12 Schritte Selbsthilfegruppen, wo man sagt, das ist auch eine Art, miteinander zu reden. Also diese starke von sich sprechen und zuhören. Diese Selbsthilfegruppen sind aus meiner Wahrnehmung auch ein Raum, wo sowas geübt werden kann. Nämlich Kommunikationstechniken werden dort auch geübt. Und die Idee, die ich insgesamt in den Raum stellen möchte, ist, das wäre ja ein Ansatz. Also man kann sich bewusst auseinandersetzen, man kann das bewusst üben. Und ich möchte hier beides machen, also ich möchte noch ein paar Sachen vorstellen, die es da zum Beispiel gibt. Das eine habe ich schon vorgestellt, finde ich, weil ich zähle Selbsthilfegruppen auch dazu. Und ich möchte noch ein bisschen weitere Sachen so beispielhaft vorstellen, ja, die halt aus der Konflikttransformation kommen, die aus dem Kommunikationstraining kommen, solchen Sachen. Einfach, damit man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was das zum Beispiel sein könnte. Und ich finde die Beispiele zum einen selber hilfreich und interessant, aber weiters möchte ich damit diesen allgemeineren Punkt illustrieren. Ich sage, das ist ein möglicher Zugang, wo wir sagen, als Gesellschaft, Alternative zur Strafe, wir stärken unsere Fähigkeit, miteinander und auch mit unseren Schwierigkeiten gut umzugehen. Und das kann man auch üben. Das ist nicht so, dass man es halt kann oder nicht kann, sondern das ist zum Teil so, dass man es kann oder nicht kann, aber wir lernen das auch, wir können uns da verbessern. Und es gibt auch schon unglaublich viele Leute, die sich dazu was überlegt haben, wie man das verbessern könnte. Und da kann ich als Einzelne mich einbinden und sagen, ich mache dazu jetzt mehr. Ich kann mich auch als Gesellschaft stärker darauf orientieren und als Staat. Über das möchte ich dann auch vielleicht nochmal nachher kurz reden oder sozusagen auch schauen, was da für Ideen da sind, wie man das machen kann. Und sagt, das ist wichtig und wir wollen, dass das zunimmt, die Fähigkeit, sich zu verständigen. Wie geht das? Ja, also, wenn man diesen schönen Vorsatz hat, was folgt denn daraus? Was tut, wer tut da was und was tut die Person an dieser Stelle da? Gut. Soll ich jetzt noch so ein paar Beispiele aus verschiedenen Kommunikationsmethoden bringen? Oder? Oh, dann geht es den Leuten nicht wissen. Ne? Dann zeige ich jetzt mal, ich dürfte jetzt auch mitspielen, das kommt noch nicht. Aber nehme ich wieder dran. Weil die so nett sind. Das sind die Symbolfiguren von Marshall Rosenberg, der halt eine so eine Kommunikationsschule entwickelt hat. Die heißt unglücklicherweise gewaltfreie Kommunikation. Finde ich so, aber okay. Diese beiden Tiere symbolisieren bei ihm zwei grundsätzliche Paradigmen. Der Weltsicht, aber auch der Kommunikation. Zeichnen alle mit, ja?
Was soll das linke sein? Nein, nein, das andere.
Das ist ein Wolf?
Ein Wolf,
ein Wolf, ein Wolf, ja. Okay. Sehen Sie nicht gut drehen, ja, es tut mir leid. Das hier ist eine Giraffe. Der Wolf ist unglücklicherweise in die Rolle gerutscht, eine unglückliche Weltsicht zu repräsentieren. Das haben schon viele Leute bedauert, die Wölfe gerne mögen. Aber hier ist das halt einmal so. Der Wolf steht hier für eine Weltsicht der Knappheit, des Mangels. Auch der Wolf ist umgeben von übelwollenden anderen Menschen. Das ist so das Grunddings, ja. Ich komme immer zu kurz und zu mir sind alle gemein und ich muss mich auch wehren und ich muss mich durchsetzen und mich versteht aber auch keiner und deswegen muss ich das ordentlich feste machen und eigentlich mache ich mich selber auch nicht, das kommt eigentlich beim Wolf auch vor. Und der Wolf hat also verschiedene innere Probleme und daraus resultieren oft recht unhilfreiche Kommunikationsweisen. Also die Art, wie es dann rauskommt, ist beim Wolf oft nicht so einfach zu nehmen. Anders hingegen die Giraffe. Die Giraffe ist deswegen das Symboltier geworden, weil Giraffen einen sehr langen Hals haben und wegen des sehr langen Halses ein sehr großes Herz, weil es da hinaufpumpen muss. Die Giraffe ist anscheinend das Säugetier mit dem allergrößten Herz. Deswegen ist sie hier als Symboltier erwähnt worden. Außerdem hat sie einen langen Hals und einen guten Überblick und anscheinend so gut wie keine natürlichen Feinde. Und diese Grundweltsicht des Eigentlichen sind alle freundlich. Und auch die Wölfe, das sind eher Giraffen mit Sprachproblemen. Ja? Die haben auch total legitime Bedürfnisse und das, was sie sagen wollen, ist genau richtig. Das will ich danach auch wissen. Ja, aber sie verhaspeln sich sozusagen beim Reden ein bisschen und dann kommt es recht unfreundlich raus. Ja. Und dann sagen sie halt, du wieses Schwein zum Beispiel. Dabei ist es doch eine Giraffe. Ist aber nicht bös gemeint, weiß die Giraffe. Und kann tatsächlich auf euch drauf reagieren. Das wird Es gibt zu diesem, also es geht eigentlich um einen Grundparadigmenwechsel, so verstehe ich das. Ja. Falls jemand was über den Paradigmenwechsel lesen will, ich empfehle das Buch von der Gabriele Seitz, das auch auf der Liste draufsteht. Das bringt das, finde ich, ganz schön rüber. Es gibt dazu auch so ein Übungsprogramm, insbesondere mit 4 Schritten, also das ist so im Wesentlichen die Methode. Dazu habe ich selber ein gespaltenes Verhältnis. Ich finde diese 4 Schritte zum Teil gut und zum Teil auch kontraproduktiv. Aber schauen wir sie uns mal an. Da geht es eben sehr stark, deswegen fange ich jetzt mit dem an, weil es sehr stark um das geht, was bei diesem orangen Beispiel auch rauskommt. Ja, das Unterscheiden zwischen Bedürfnis und Erfüllungsstrategie, dass man sich das mal anschaut. Ja, aber das, was wir als erstes, jetzt kommt eine kurze Pause. was wir als erstes oft wahrnehmen, wenn wir mit jemandem reden, ist eben, sozusagen man stößt auf die Erfüllungsstrategie, was die Leute halt, entweder sie sagen irgendwas oder sie tun es einfach und es stört mich. So. dann habe ich, dann treffe ich als erstes auf die äußere Erscheinung quasi ihrer Erfüllungsstrategie und nicht unbedingt sofort auf das dahinterliegende Bedürfnis. Und dem nachzugehen und nachzufragen, das halte ich eben für eine sehr sinnvolle Strategie. Was sie auch sehr stark haben, ist, auf die Gefühlsebene zu schauen. Also sie versuchen, von der Strategie, die sich auch in der Handlung manifestiert, runterzukommen auf das dahinterliegende Bedürfnis und auch auf das Gefühl. Also das ist ein sehr starker Fokus zu schauen, was ist denn eigentlich das Gefühl dahinter, wie fühle ich mich selber wirklich. Und von dort dann weg andere Lösungswege zu finden. Ganz wichtig hier auch ist Empathie. Da steht auch die Giraffe mit den Giraffenohren, die kann super gut zuhören. Und das ist auch etwas, was sehr häufig vorkommt in so Konfliktlösungssachen. Leute können gut zuhören, wenn sie mal selber geredet haben. Also wenn ich gerade, vor allem wenn ich verärgert bin oder irgendwas sehr aufweilt in mir, dann möchte ich das jetzt anbringen. Ja, dann möchte ich jetzt meine Geschichte erzählen. Und am besten hätte ich gerne, dass mir jemand zuhört dabei. Erst wenn ich das in aller Ausführlichkeit mein Ding angebracht habe, dann bin ich vielleicht so weit beruhigt, dass ich jetzt auch was anderes aufnehmen kann. Ja? Zum Beispiel die Geschichte von einer anderen Partei. Ja? Oder auch sonst irgendwelche sonstigen Informationen oder so. Aber es braucht oft einmal diesen Raum, wo einmal meins jetzt rauskommen kann. Es ist natürlich schwierig, wenn das alle gleichzeitig haben. Ja? Also wenn jetzt beide Parteien oder alle Beteiligten das Bedürfnis haben, zuerst selber zu reden, dann kommt es nicht dazu. Ja? Also es ist so eine hilfreiche Strategie ist eben Räume zu finden, also entweder wenn ich es schaffe, ja, wenn ich beteiligt bin, dass ich quasi bewusst schaffe, zuerst in die Rolle des Zuhörenden zu gehen. Ja? Und sagen, mir das zuerst anzuhören und, wenn, und wirklich zuzuhören, also nicht nur still zu sein, bis der andere aufhört, sondern halt auch wirklich zuzuhören. Und erst in einem zweiten Schritt mein eigenes Ding loszulassen. Ja? Also das, wenn das gerade passt für mich. Ja? Es ist auch sozusagen sehr stark, dass der Aufruf nicht über sich selber drüber zu gehen. Also es geht nicht darum, dass man sich jetzt selber eben klein macht und zurücknimmt, damit die armen anderen ihren Platz kriegen, sondern ich will auch meinen Platz kriegen. Aber es kann halt oft hilfreich sein, sich das bewusst zu machen, dass Leute zuerst, wenn sie aufgeregt sind, ihr Ding anbringen müssen und erst dann zuhören können. Und wenn ich gerade in einem Zustand bin, wo ich das schaffe und wo das passt, dann kann das zum Beispiel helfen, ja? Dass ich in die Rolle des Zuhörenden gehe. Es gibt natürlich auch andere Räume, also oft versucht man das ja auch mit sozusagen mit Dritten oder mit Außenstehenden, dass man mal, dass ich als aufgeregte Konfliktpartei zu jemandem ganz anderen hingehen kann, der jetzt eh gerade selber nicht aufgeregt ist und daher mir zuhören kann. Ja, also so können auch solche Räume entstehen, wo ich über meinen ersten eigenen Ärger mal hinwegkomme und in eine ruhigere Phase. Das empathische Zuhören ist auch ein total wichtiger Punkt hier, aber auch in anderen Strategien. Und das ist für mich immer so ein bisschen ein Entspannungsfeld, weil die Rosenbergsche Methode arbeitet sehr stark mit Spiegeln oder mit Reflektieren oder mit Rückfragen auch. Ja. Ganz anders als die 12-Schritte-Gruppen, wo das ja genau nicht passiert. Ne? So wie ich vorher erzählt habe, da sitzt man dort, da erzähle ich meine Geschichte, das ist genau so ein Raum, ja, wo ich meins ausschütten kann. Sag, ich bin gerade total aufgeregt oder aufgelöst und weil das und das und das und er macht mir das so. Ne? Das ist genau so ein Raum, wo ich meins ausbreiten kann. Und dort besteht das empathische Zuhören darin, dass die anderen halt zuhören. Ja? Und hier wird ganz stark empfohlen, rückzuspiegeln oder also nachzufragen, habe ich das verstanden, du meinst das und das. Ne? Also ein Mensch erzählt irgendwas und ich sage dann, ich höre, dir geht es um das und das. Also ich versuche das zu spiegeln eben. Und nicht nur zu spiegeln, sondern dabei vielleicht auch eben diesen Weg hin zur Gefühlsebene zu finden. Ne? Und erzählt vielleicht, heute im Seminar ist das und das passiert und dann hat er das und das gesagt und ich kann aber das nicht bringen, bla 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 bla. Und sag, du fühlst dich wütend und überfordert oder so irgendwie. Ja? Oder ja? Also dass man schaut, was ist jetzt die Emotion, die dahinter steht und sich da langsam hinzubewegen in dem Spiegeln. Aber es ist von der Methodik eben unterschiedlich und deswegen würde ich auch empfehlen, sich verschiedene Sachen anzuschauen. Weil ich auch das Gefühl habe, manchmal passt halt dies und manchmal passt halt das. Ja? Ich habe letztens auch ein Buch, der Eck Watzke war diesmal nicht da, der war letztes Semester da, auch von Neustadt, der halt sehr viel in der Mediation, jetzt im Strafrecht arbeitet und der hat halt auch sehr stark diesen Methoden-Mix-Ansatz und ich finde es total hilfreich. Also er hat zum Beispiel jetzt ein Buch geschrieben über Metapher und Analogie. Ja? Das ist auch eine Methode umzugehen, dass man sagt, ein Konflikt ist so heiß, dass wenn du jetzt über das sprichst, die Leute sofort an der Decke sind und eigentlich nichts sich bewegen kann. Und es kann jetzt geschickt sein, stattdessen irgendeine Analogie zu nehmen von zwei ganz anderen Leuten, die ein ganz anderes Problem hatten und bei denen war zum Beispiel das und das. Ja. Und natürlich ist es kein ganz anderes Problem, es gibt schon letztlich schon eine Analogie, aber dadurch, dass das nicht so offensichtlich ist und zunächst einmal nach etwas anderem ausschaut, hat man wieder die Ruhe, sich das anzuhören, ja, und das dort zu überlegen, aha, wenn die das so machen würde, würde es vielleicht schon funktionieren. Ja, und dann irgendwann zum Schluss wieder den Bogen zur eigenen Situation zurückzumachen. Also für mich ist eben das von sich sprechen, jetzt komme ich nochmal auf diese 12-Schritte-Gruppen zurück, extrem hilfreich. Das war jetzt gar nicht die offizielle Aufgabe von der Selbsthilfegruppe, mir das beizubringen, aber das ist eines der wesentlichen Dinge, die ich daraus mitgenommen habe. Diese Art des Zuhörens und des Sich-Einlassens aus der Methode herauszunehmen. Das war sehr... Okay, aber hier ist jedenfalls auch Empathie als ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der allerdings methodisch anders ausgeführt wird, nämlich eher durch Rückfragen. So, ich glaube, wenn es das, ich spüre und hinführt auf diese Gefühlsebene. Ich möchte auch einen anderen Bereich ansprechen, der hier, also ich habe dir nur so ein Beispielbuch mitgebracht, das war halt für mich wichtig, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob es anders ist als andere. Das ist ein Buch über interkulturelle Kommunikation. Ja, das ist auch so ein ganzer Themenbereich, der jetzt nicht. Also einer heißt halt Konflikttransformation, ja, wo sehr viel so Kommunikationsstufen gemacht wird, andere heißen einfach Kommunikationstechnik. Hier heißt interkulturelle Kommunikation. Und es war für mich auch sehr aufschlussreich, weil ich da wieder Sachen gelernt habe, die nicht nur für Kommunikation zwischen Kulturkreisen wesentlich sind, sondern auch zwischen Individuen kommen mir vor. Also die Beispiele hier, das ist von einem Amerikaner und einer Japanerin geschrieben und deswegen sind die meisten Beispiele USA-Japan. Und da ist mir aufgefallen, dass die, also auch diese Interpretation, ja, die erste Wahrnehmung ist, da ist ein Mensch, der lügt. Ja. Das ist mein Ding. Und dann natürlich moralisches Urteil, Empörung und auch diese Abwertung von den Menschen. Oder der ist immer so unfreundlich, ja, der ist so brutal Dings. Ja. Das ist halt seine Art und deswegen mag ich den nicht. Ja. Dass solche Dinge, hier werden sie halt dann aufgelöst als kultureller Kommunikationsunterschied. Ja? Weil sozusagen die japanischen Leute sich in einer Art ausdrücken, die für die Amis nicht verständlich ist, nämlich zu subtil. So, ja? Die sagen es nach ihrem eigenen Empfinden durchaus klar, es kommt aber dort nicht an. Ja? Weil es ist halt viel, viel, ich sage nicht nein, sondern ich weiß nicht, ob es möglich wäre oder so. Das heißt, ja. Für die Amis heißt es aber nicht nein, sondern ich weiß nicht, ob es möglich wäre. Und daraufhin, also nämlich nach ihrem Dienst, ja, ist es durchaus angemessen, halt nochmal nachzufragen und zu sagen, aber wenn man das und das und wenn du dich ein bisschen bemühst, dann könnte man ja vielleicht doch, ja, das ist jetzt für den Japaner völlig unpassend. Der hat eh schon gesagt nein, jetzt kommt er nochmal und nochmal in einer Heftigkeit, die also völlig, also von höflich ist schon gar keine Rede mehr, also es ist, der drangsaliert dich da richtig gehen, wo du eh schon gesagt hast, und das ist natürlich, ja, und das kommt aber nur, das ist jetzt, es ist eben nicht so, dass der eine ein brutaler, mieser Typ ist, es ist auch nicht so, dass der andere nicht sagt, was er will, sondern der hat das eh gesagt, was er will, nur halt so, wie man das bei ihm sagt, und die anderen Japaner, die dort waren, haben das auch alle verstanden, ja, nur der Ami hat es nicht verstanden, weil bei ihm sagt man das halt so, ja, also der hätte das Wort Nein fallen müssen, damit er das versteht, ja. Und das fällt aber nicht, weil das wäre jetzt für den Japaner schon wieder total brutal, zu sagen, nein, das geht nicht. Also so sagt man das einfach nicht. Ja. Boah, weil das ist schon eine halbe Kriegserklärung. Ja. Und das hat er überhaupt nicht vor, er will ja da nicht, das geht halt einfach nicht. Ja. Und deswegen sagt er, ich glaube, es wäre sehr schwierig. Ja. Ja. Und wenn man das mal weiß, dass das so ist, ist einem schon geholfen. Ja. Es haben mir immer noch Mittel geholfen. Also ich habe das Gefühl, also Einschätzung meines persönlichen Zustandes ist, dass ich viel besser gelernt habe, das wahrzunehmen, dass das so ist. Was ich selber, glaube ich, ganz schlecht kann, ist, mich darauf einzustellen. Ja? Also ich rede halt immer noch so, wie ich rede. Und das ist, ja. Also wir hatten auch das habe ich in England gelesen damals, und das war eine relativ gemischte Gruppe aus verschiedenen Kontinenten. Wir hatten eben auch ein paar Leute aus Japan, was toll war, ja, weil sozusagen es mehrere waren und man kann sehen, wie die untereinander reden und dann ist das irgendwie, also da geht mir viel mehr Licht auf, als wenn ich nur einen habe, der halt immer so ist. Ja. Aber es waren auch aus Afrika Leute, aus Indien und halt verschiedensten Briten natürlich. Ja. Und ja, also das war so mal eins auch zu bemerken. Also ich habe das in unserer Kommunikation quasi dort vor Ort und ich sehr stark so erlebt, dass da einfach Leute nicht merken, dass sie jetzt am anderen vorbeigeredet haben. Ich habe es bemerkt, fand ich. Ich konnte es aber deswegen auch nicht unbedingt besser. Ja. Weil, also das war für mich nochmal ein zweiter Schritt, den ich, glaube ich, bis heute nicht so richtig gegangen bin. Nämlich, was folgt jetzt draus? Wie drücke ich mich jetzt aus? Ja. Also vielleicht würde ich das jetzt schneiden, wenn der zu mir sagt, ich glaube, es wäre sehr schwierig, dass ich dann mich erinnere, das heißt, in meiner Sprache heißt das, es geht nicht. Nein. Ja. Aber wenn er mich jetzt fragt, glaubst du, könnten wir das machen, dann weiß ich nicht, ob ich schnell genug die Kurve kratze, dass ich sage, ich glaube, es wäre schwierig. Ja. Das würde mir wahrscheinlich immer noch sagen, nein, das geht sicher nicht. Ja? Ja, dann. Also.
Und vielleicht wird er es dann auch wissen.
Ja, vielleicht.
Wenn sich ebenfalls damit beschäftigt hätte.
Ja, kann sein, dass wir beide so reden, wie wir reden, aber schon verstehen, dass die anderen das irgendwie anders meinen. Das kann sein. Es hat eine der Partnerin im Kurs hat gesagt, sie glaubt, sie hat es jetzt raus, sie muss immer so ein bisschen. Genau, sie muss immer so ein bisschen brutal sein, dann kommt es genau richtig. Ja. Aber es war auch so ein bisschen lala. Vielleicht, weil sie sich auch nicht richtig wohl gefühlt hat. Ja. Sie fühlt, sie ist unfreundlich, sie will ja eigentlich gar nicht unfreundlich sein. Aber es war für mich auch so ein Aha, ja, wie schwer das ist. Ich empfinde es halt trotzdem so. Also ich glaube, auch so wie sie, ja, sie hat gesehen, sie muss das so machen, dann wird sie von diesem Westland verstanden. Ja. Aber sie hat sich nicht wirklich wohlgefühlt damit. Sie hat ja quasi gegen ihr eigenes Empfinden. Sie wollte was Freundliches sagen. Hat sich dann gedacht, ich muss jetzt unfreundlich sein. Verstehen Sie mich? Ja? Das ist komisch. Und wie tief sowas sitzt, also wie tief sie diese eigenen Kommunikationsgewohnheiten einfach hat. Auch sowas wie Augenkontakt oder Abstand ist ja ganz was Starkes. Ja? Es ist auch kulturell immer unterschiedlich, ob man Leuten in die Augen schaut beim Reden oder nicht. Und wie lang und wie intensiv. Ja? Und sowas, auch wenn man das einmal quasi gelernt hat, dass das unterschiedlich ist, wenn es dann jemand einfach dauernd wegschaut, wenn ich mit ihm rede, irritiert es mich halt einfach trotzdem. Ja? Oder so. Oder so nah und so weit weg ist oder so. Ja. Na gut. Also jedenfalls, das ist auch eine reiche Quelle. Da gibt es Literatur und Kurse und alles Mögliche. Und das ist, finde ich, sehr hilfreich. Und es hilft eben zum einen direkt in dem Bereich, der jetzt gedacht ist. Also in dem Fall jetzt Leute, die aus unterschiedlichen Kontinenten kommen und andere Gewohnheiten haben. Ich habe es für mich eigentlich auch in den ganz normalen Alltagskontext übersetzt, weil ich denke, zwischen einzelnen Individuen, die beide aus Wien sind, kann das ja genauso sein. Ja? Dass halt manche Menschen sich so ausdrücken und manche so, oder die haben halt einen unterschiedlichen familiären Hintergrund von mir aus, und in der einen Familie hat man halt immer gesagt, ich will das, was willst du, und in der anderen Familie hat man halt immer so angedeutet, wir könnten ja vielleicht oder so, und das hat innerhalb dieser Familie ist es auch verstanden worden. Aber wenn jetzt die zwei zusammenkommen, dann haben sie eigentlich genau das gleiche Problem wie die Amis und die Japaner hier. Ne? Dass halt die einen sagen, ich will das, was willst du? Und die anderen sagen nicht, ich will das, sondern fühlt sich eigentlich schon überfahren und sagt nichts mehr. Ja. Und hier ist auch dieser Schwenk in der Wahrnehmung, ja, weil zuerst mein unerfüllter Impuls ist ja, der Person was vorzuwerfen. Ne? So zu sagen, du eben, sei es auch du lügst oder du bist immer so unsensibel oder so irgendwas. Ne? Und das hilft mir irrsinnig, das einfach nur anders zu verstehen und zu sagen, es gibt halt verschiedene Arten, sich auszudrücken. Die sind in sich jeweils klar und ehrlich und freundlich und was man sich halt alles wünschen kann von einer Kommunikationsart. Es ist vielleicht nur die Kombination von uns beiden oder von diesen beiden Kommunikationsarten, die Schwierigkeit entstehen lässt. Das hilft irrsinnig, weil dieser ganze moralische Vorwurf raus ist. Man sagt halt, okay, manche Leute reden so, manche reden so, deswegen habe ich es jetzt. Es ist mir immer noch ein Problem, ja, weil ich aus meiner Haut so schlecht rauskam. Aber wenigstens verurteile ich die andere Person nicht mehr und kann dann ja ganz anders mit der Situation umgehen. Und das fand ich auch richtig toll. David Bohm finde ich auch super. Weiß ich aber nicht, ob ich jetzt noch so viel dazu sage, weil ich ja eigentlich auch noch versprochen habe, ich sage was zu den Papers und diesen schriftlichen Arbeiten. Und außerdem wollte ich nochmal, vielleicht machen wir das, wollte ich nochmal hier eine Schluss. Die Witze von vorher habe ich auch noch nicht. eine Bemerkung zu dem Gedanken wollte ich noch machen. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt schon klar rübergekommen ist, nämlich auch diese, nochmal die, warum reden wir jetzt über das? Also ich hoffe, dass ein Grundgedanke inzwischen schon rübergekommen ist mit der funktionierenden Gesellschaft und dass wir dazu beitragen, dass es viele Ebenen gibt und dass man das bewusst üben kann. Und man kann das bewusst üben, bezieht sowohl auf eine einzelne menschliche Ebene, also ich kann das üben, in meinem Leben so umzugehen. Der Staat kann es fördern, so wie vorher schon mit dem Vereinsrecht, ja, und den Räumen zur Verfügung stellen. Der Staat könnte eben auch schauen, dass seine eigene Institution möglichst so funktionieren. Und wenn ich sage, es gibt sozusagen Kommunikationsarten, die hilfreich sind, das andere. Wir schauen, nach welcher Logik sind eigentlich die verschiedenen staatlichen Institutionen aufgebaut und wie gehen die mit Leuten um. Eine Institution, die wir dauernd anschauen, ist eben Recht, Strafrecht. Also was ist denn das für ein Zugang? Aber man könnte es auch für andere staatliche Institutionen fragen. So Schule, schauen wir uns eh nochmal an. Aber auch das Arbeitsamt oder die Sozialhilfe oder es ist die Eltern-Kind-Beratung, keine Ahnung. Alles Mögliche, was es an staatlichen Stellen so gibt. Polizei, ja, kommuniziert die Polizei so oder so. Und zwar nicht nur die einzelnen Leute, sondern die Institutionslogik.